Ihr Lieben, wer von euch hat denn ein Smartphone? Ihr dürft euch mal melden, dass ich mal so sehe. Nein, nochmal richtig heben. Ihr müsst nicht das Smartphone nehmen. Ich will gar nicht wissen, was für eins. Ich habe nicht gefragt, wer hat ein iPhone, sondern ein Smartphone. Okay, also ich gehe mal davon aus, das waren jetzt so 99,79%. Ja, ein bisschen aufgerundet. Das ist ein Ding, ne? Ich habe ja irgendwann studiert. Liegt schon so lange zurück, sieht man mir wahrscheinlich an. Aber als ich da studiert hatte, da gab es noch keine Smartphones. Es gab noch nicht mal Handys, also der Form, dass sie dem Namen gerecht werden. Es gab Handys. Ich weiß noch, Birgit und ich sind mal nach Israel gefahren, da hatten wir ein Notfallhandy mit. Das füllte einen Rucksack aus. Nie wieder Notfallhandys in der Größe. Bringt gar nichts. Als ich studiert habe, gab es noch Telefone mit Wählscheibe. Wer kennt denn das noch? Die Älteren von uns, fast alle, genau. Das sind ja diese komischen Dinger gewesen, die haben jeden Anruf zu einem Abenteuer oder einer Geduldsprobe gemacht. Ne? So, zzt, zzt, ach, wieder. Zzt, so. Oder vielleicht auch beides, keine Ahnung. Wenn man sich da so zurückerinnert, was ist alles anders geworden in diesen letzten Jahrzehnten? Ich kann es verstehen, wenn die jüngeren Leute jetzt stirnrunzelt hier sitzen und denken, wovon erzählt der Mann denn? In dieser medialen Steinzeit von vor 30 Jahren ungefähr konnte man Tatsache überleben. Es ging. Auch wenn man das heute nicht mehr sich vorstellen kann, es ging wirklich. Als ich Birgit vor 30 Jahren kennenlernte, vor mehr als 30 Jahren, da haben uns 300 Kilometer getrennt. Das ist damals auch weiter gewesen, als es heute ist. Muss man eindeutig sagen, die Zeit wird schneller und kürzer, die Entfernungen werden es auch, aber damals war das viel. Wir haben auch telefoniert. Einmal die Woche. In Klammern, es war recht teuer damals noch. Wir haben uns auch besucht. Alle 4 bis 6 Wochen. Und wir haben Briefe geschrieben. Lange Briefe, viele Briefe. Wer schreibt denn heute noch Briefe von euch? 12%. Heute macht man das alles viel schneller, unkomplizierter, WhatsApp oder Signal oder weiß ich, was es alles gibt. Zack, 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 Nachricht rein, weg. Mache ich auch inzwischen. Aber manchmal, wenn ich sentimental werde, dann erinnere ich mich an die alten goldenen Zeiten und dann erinnere ich mich dran, wie wir damals Briefe geschrieben haben. Und uns Zeit genommen haben. Ich weiß, ich habe vor jedem Brief eine ganze Weile überlegt, was möchte ich denn Birgit mitteilen? Durch was kann ich sie an meinem Leben denken, fühlen, Anteil haben lassen? Ist ja nicht so einfach geschrieben manchmal. Wie kann ich sie für Dinge auch gewinnen oder ihr zeigen, was in meinem Herzen ist? Da habe ich überlegt und dann erst losgeschrieben. Und dann habe ich aber geschrieben, 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 seitenlang, manchmal über mehrere Tage einen Brief verteilt. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich merkte, es drängt mich, den Brief abzuschicken. Und es war immer noch so viel Wichtiges. Aber was macht man dann? Ich habe dann einfach alles Wichtige und Übrige zusammengepresst, in kurze Sätze gepackt, noch schnell drunter geschrieben, so als Merkposten. Die Schrift war dann auch nicht mehr ganz so wie vorher, es war mir kricklig. Schnell die Marke drauf zugeklebt, ab. Ich stelle mir vor, dass es vielleicht dem Apostel Paulus manchmal auch so beim Briefeschreiben gegangen sein mag. Der hat ja über weite Passagen seine Gedanken entwickelt. Und dann am Ende der Briefe, wenn es darum geht, das Gesagte anzuwenden, da wird er dann plötzlich ganz kurz. So nach dem Motto, was noch zu sagen ist, aber ich habe nicht mehr viel Zeit, es ist nicht mehr viel Platz, nehmt das auf euer Herz. Und genauso auch in diesem ersten Thessalonicher Brief. Sabine hat gerade vorgelesen von diesem letzten Abschnitt, wo Paulus mit dieser Frage umgeht, wann kommt denn Jesus wieder? Einige von den Thessalonichern waren ziemlich überrascht, dass doch jetzt einige aus ihrer Mitte gestorben sind. Kommt Jesus nicht wieder? Der wollte doch bald wiederkommen. Was ist denn mit denen, die jetzt gestorben sind? Wo sind die denn jetzt? Und das nutzt Paulus, um seelsorgerlich sie zu ermutigen und zu sagen, hey, die sind beim Herrn. Und dieser Tag des Herrn, der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, den Zeitpunkt zu wissen, sondern die Zeit bis dahin zu nutzen, Das ist ein großer Unterschied. Wie oft wollen wir irgendwelche Zeiträume wissen? Beim Warten hilft es, auf die Uhr zu gucken. Nein, heute ins Smartphone zu schauen, die DB-App anzufangen und da steht dann 57 Minuten Verspätung. Das hilft uns. Dann wissen wir, es dauert noch eine Weile. Aber einfach so warten ist schwierig. Und wir wollen gerne wissen, wann Jesus wiederkommt. Und Paulus sagt, nein, das werdet ihr nicht wissen. Es weiß nicht mal Jesus selbst. Es weiß nur der Vater. Ihr sollt nicht wissen, ihr sollt die Zeit nutzen. Ihr sollt leben als Kinder des Lichts. Und darum sagt er, ermahnt und ermutigt einander, dass ihr das tun könnt. Seid wachsam heißt nicht, ich gucke auf die Uhr und zähle Minuten, ich hoffe, der Herr kommt bald wieder, ich deute alles, was in der Welt passiert, irgendwann muss es doch so sein. Ich finde bestimmt auch in der Offenbarung einen Hinweis, wo wir jetzt stehen. Das heißt nicht wachsam sein. Wachsam sein heißt, ich lebe so, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Wir ermutigen einander, so als Kinder des Lichts zu leben. Wir helfen einander dazu. Und dann kommt der Schluss, dieser prägnante Schluss von Paulus, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Verse 12 bis 22. Wir bitten euch aber, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch allezeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist meine Liste, ne? 13 Imperative. Ihr könnt ja gerne mal zählen. 13. Habt ihr sie noch drauf? Wisst ihr es noch? Wie soll man sich das denn merken können, lieber Paulus? Geschweige denn umsetzen. Das ist doch nur erschlagend. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Diese Briefschlüsse sind fast immer so. Und manch einer wird der Versuchung erlegen und sagen, ich lese, bis das so beginnt mit den Aufforderungen. Da habe ich für mich verstanden, was die Theorie des Paulus ist. Danach, das wird mir zu heftig. Kommt immer, mach das, tu jenes, denk so, geh in die Richtung. 13 Imperative. Nun hat Paulus das nicht am Ende geschrieben, um die Leute in Thessaloniki und uns zu erschlagen damit. Er hat vielmehr damit gerechnet, dass der Heilige Geist, wenn wir das hören oder lesen, uns diese Dinge lebendig macht, die für uns persönlich jetzt dran sind. Sozusagen den ersten Schritt, den er uns führt, die erste Konkretion, wo wir sagen, das will ich mal wagen. Und dem können ja dann noch andere folgen, wenn der Geist uns dahin leitet. Und noch etwas, auch wenn es so erscheinen mag, diese Imperative hat Paulus nicht zusammenhanglos oder zufällig aneinandergereiht. Vielleicht wird das ein wenig deutlich für euch, wenn ich im Folgenden jetzt drei Aspekte da rausgreife, die mich beim Lesen besonders angesprochen haben. Ich denke, das ist etwas, was der Herr uns sagen möchte. Drei Aspekte aus diesen 13 Imperativen. Der erste, die Mitarbeiter und Leiter achten. Wir bitten euch aber, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. So beginnt Paulus hier diesen Abschnitt. Und ich gebe zu, das ist schon ein bisschen riskant und gewagt, wenn ich als Pastor in der eigenen Gemeinde darüber reden soll. Aber ich tue es ausdrücklich nicht für mich. Es geht mir nicht um mich. Ich tue es für die vielen Mitarbeiter und Leiter unter uns. Wir leben in einer Zeit, in der man sich fragen kann, wer möchte denn überhaupt noch Verantwortung übernehmen? Paulus hat es damals in eine Situation hineingeschrieben, die vielleicht in anderer Weise aber auch sehr angefochten war. Wir erinnern uns, die Gemeinde war noch recht jung und alle, die in dieser Gemeinde leitend Verantwortung trugen, die haben das noch nicht sehr lange gemacht. Manche von denen, die wären vielleicht überhaupt nie vorher im Gedanken darauf gekommen sein, dass sie irgendwann mal Gemeinde leiten oder einen Hauskreis leiten oder für Menschen im Gebetsdienst stehen. Und plötzlich hat Gott sie an diese Stelle geführt. Und sie waren in einer Situation, dass sie im Prinzip aus dem Stand heraus eine Gemeinde, die gewachsen ist und weiter wächst, durch ein heftig schwieriges Fahrwasser navigieren mussten. Naja, da wird dann sicherlich das eine oder andere auch übersehen worden sein. Da werden sie die eine oder andere Entscheidung getroffen haben, die nicht allen in der Gemeinde schmeckte. Da werden sie ganz gewiss Fehler gemacht haben. Und vermutlich haben dann manche angefangen, sich zu fragen, was machen die da oben denn eigentlich? Hätten die es nicht besser wissen können oder sollen? Und vielleicht haben sie dann auch miteinander darüber geredet, mit Gleichgesinnten sozusagen, die das auch so sehen und unterstützt haben. Ihr Lieben, was heute Verantwortung tragen so unattraktiv macht, du setzt dich ständig der Kritik aus. Selten, dass du ermutigt wirst in der Gesellschaft. Du wirst kritisiert. Ich habe vorige Woche von dieser aufgeladen und aufgeregten Kommunikation gesprochen in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das schauen, die Ampel wird hier als die mieseste Regierung seit Jahrzehnten verschrien. Und ja, die machen wirklich keine gute Figur. Aber sie führen dieses Land auch durch die schwierigsten Phasen der letzten Jahrzehnte. Oder wenn wir uns zurückerinnern, es schon fast im letzten Jahrtausend Corona gab es mal, ne? So mit Maske und Test und so. Wir hatten alle keine Ahnung, aber jeder wusste es besser. Ich finde, es ist ein Wunder, dass sich immer noch Menschen bereit erklären, Verantwortung für andere zu übernehmen. Weil das heißt, sie werden dafür recht und kräftig kritisiert werden. Und ich glaube, das ist eine Atmosphäre in unserer Gesellschaft, vor der können wir uns gar nicht so schützen als Christen, als Gemeinden. Das schwappt irgendwie dann auch zu uns rein. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind da auch manchmal schnell dabei, uns aufzuregen, oder? Oder dass wir anfangen zu verallgemeinern. Da lief ein Ding mal nicht gut. Ist doch klar, dass hier immer alles irgendwie schief läuft. Das kennen wir doch auch, dass wir Gegenpositionen beziehen, bevor wir uns bemühen, den anderen zu verstehen. Oder reflexartig eine Abwehrhaltung an den Tag legen. Wir bitten euch, diejenigen anzuerkennen, die an euch arbeiten. Dieses Wort arbeiten, das schillert im Griechischen noch ganz anders, als wie wir es für uns so hören. Man kann das hören als die sich für euch abmühen, die sich plagen und die sich an euch erschöpfen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So beschreibt Paulus hier Mitarbeit und Leiterschaft. Und er tut es nicht, weil er irgendwie Mitleid erregen will. Oder sagen will, Mensch, Leute, gebt mir doch ein bisschen Anerkennung mehr. Sondern er möchte Verständnis erwecken. Er möchte der Gemeinde deutlich machen, Thessaloniki, was heißt es, Mitarbeiter im Reich Gottes zu sein? Was heißt es, Leiter zu sein? Was geht damit einher? Und am Anfang des Briefes lobt er die Gemeinde dort wegen der Mühe in der Liebe. Das ist, habe ich schon gesagt, eine der Formulierungen, die ich an diesem Brief besonders mag. Weil es nicht darum geht, so einen verklärt romantischen Blick auf die christliche Liebe zu haben. Ach, wir haben uns alle so schön lieb. Nein, es ist richtig handfeste Arbeit, ihr Lieben. Zu lieben ist Arbeit. ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und es kostet Kraft, andere zu gewinnen, wenn ich ihnen nicht nur etwas vorsetzen will. Es kostet Kraft, Menschen zu verbinden, die total unterschiedlich sind und sie dann auch noch irgendwie zusammenzuhalten. Es ist manchmal leichter, einen Sack Flöhe hüten, als eine Gemeinde zu leiten. Es kostet Kraft, jeden zu verstehen, alle miteinander irgendwie auszugleichen und für jeden einen passenden Adapter zu finden. Das ist manchmal so unsere Erwartung, die wir haben. Man möge mich verstehen. Aber wenig machen wir uns klar, wie viel Kraft das mitunter kostet. Wir sind unterschiedlich. Und jeder von uns, ausnahmslos jeder, geht zunächst einmal von dem aus, was ihm innerlich nahe ist, was seine Vorlieben sind, seine Sichtweisen, seine Beurteilung, seine Richtung, die er gehen will. Und bei all dem soll eine Gemeinde noch gut und geistlich ermutigend geführt werden. Erkennt an, die euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ihr Lieben, unsere Gemeinde hat viele tolle Mitarbeiter und Leiter. Das sage ich aus tiefster Überzeugung. Sind sie so, dass sie nichts übersehen? Nein. Machen sie Fehler? Sicher. Haben sie noch Luft nach oben? Gewiss. Aber sie tun das doch nicht, damit sie etwas tun, sondern wie es Paulus hier formuliert hat, weil der Herr dahinter steht, weil Jesus selbst berufen hat, weil Jesus einen Auftrag gegeben hat. Sie sind ihm zuerst und zunächst verantwortlich. Und ihr Lieben, mal so einen kleinen Blick aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich prüfe mich selber oft genug und versuche, meine Motive zu verstehen, warum ich was, wie denke und entscheide. Ich hinterfrage das, weil ich weiß, die Gemeinde ist am besten geleitet, wenn Jesus sie leitet. Und wenn ich nicht anfange, ihm irgendwo in den Weg zu stehen, und das geht so schnell, dass ich ihm in den Weg trete. Und wenn wir das allen Mitarbeitern und Leitern mal unterstellen, positiv unterstellen, ich glaube, dann ist es auch keine Zumutung für uns, sollten sie uns hin und wieder ganz selten mal auch zurechtweisen. Dieses Zurechtweisen, das meint vor falschen Wegen warnen. Das ist also nicht die Rübe waschen und meine Gedanken auf jemand anders stülpen. Vor falschen Wegen warnen, ermutigend ermahnen. Liebevoll Grenzen aufzeigen. Achtet sie umso mehr in Liebe, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Wollen wir uns diese Haltung zu eigen machen oder einfach in ihr weiterleben? Wollen wir das bewusst tun, entgegen dem Empfinden unserer Zeit? Hau drauf und kritisiere und sag, was falsch ist. Das hieße, segnet doch die Mitarbeiter und Leiter. Also nicht dann, wenn es irgendwo knirscht, ach ja richtig, ich sollte, sondern dass wir uns als Gemeinde sagen, wir tun das. Diejenigen, die Verantwortung uns tragen, bringen wir vor Gott und wir segnen sie. Das heißt auch, dass wir nicht mehr von denen da oben reden. Das ist so eine komische Formulierung. Wir sind doch alle Teil am Leib Christi. Wenn Verantwortlichkeiten unterschiedlich sind, dann doch nicht wir als Person. Wir sind noch nicht unterschiedlich wert. Warum ein Oben und ein Unten? Und es hieße, dass wir auch ganz bewusst in unser eigenes Herz schauen. Denn Mitarbeiter und Leiter sind ganz schnell Projektionsflächen für ganz andere Fragen und Nöte, die wir haben. Zweiter Aspekt, die Nähe zu Jesus bewahren. Paulus schreibt hier, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist jetzt die mehr persönliche Ebene, auf die Paulus wechselt. Freut euch alle Zeit. Also nicht nur dann, wenn es dir gut geht, wenn alles in der Familie gut geordnet ist, im Job, du erfolgreich bist, die Gemeinde dich nicht nervt. Freut euch alle Zeit. Es hilft sich zu vergegenwärtigen, dass Paulus das den Thessalonichern schreibt, die mit massivem Druck von außen zu tun hatten. Und er selber hat es einer Situation geschrieben, in der er vor vielen ungelösten Fragen in Korinth stand. Freut euch alle Zeit. Und er selber hat es noch einmal geschrieben, Jahre später an die Gemeinde in Philippi. Da saß Paulus gerade im Gefängnis und wusste nicht, wie sein Prozess ausgehen wird. Freut euch alle Zeit. Wenn du nun in dein Leben hineinschaust, in dein Herz, wirst du wahrscheinlich manches entdecken, was dir das Herz auch schwer macht oder schwer gemacht hat. Oder was dich niederdrückt. Oder was deine Seele auszutrocknen droht. Und es geht Paulus nicht darum, das einfach zu ignorieren, wegzuschieben oder billig zu vertrösten. Paulus möchte Folgendes sagen. Weite doch deinen Blick. Jesus, der Auferstandene, ist mit dir. Der Auferstandene. Das heißt, der, der den Tod überwunden hat, der, der die letzte Grenze überwunden hat, der ist nicht irgendwo, er ist mit dir. Er ist in dir. Er kommt dir so nahe. Und er hat seinen Geist in dir wohnen lassen und hat gesagt, das bleibt so bis in alle Ewigkeit. Das ändert sich nicht, wenn es schwierig oder eng wird oder du versagst. Es bleibt. Jesus hat sich dafür verbirgt. Sein Geist in deinem Leben. Gott dir so nah. Jesus ist also der einzige Ort, an dem du sicher und geborgen sein kannst. Und niemand und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Niemand und nichts. Er, Jesus, hat dich mit Gott versöhnt. Das heißt, es gibt niemanden mehr, der dich vor Gott anklagen könnte. Also der Teufel versucht es zwar, er läuft damit aber ins Leere. Er kann sagen, was er will. Vor Gott gilt das nicht mehr, weil du versöhnt bist mit Gott. Jesus hat dir alles vergeben, nicht nur das, was gestern war oder heute kommt, sondern auch das, was morgen kommen wird. Und deshalb kann niemand mehr über dir den Himmel verschließen. Das geht nicht mehr. Es müsste einer sein, der stärker ist als Gott. Und das geht nicht. Gott ist über allem. Und Jesus hat dich zu einem Kind Gottes gemacht. Das heißt, niemand und nichts kann dir diese Würde jemals wieder streitig machen. Weite deinen Blick, sagt Paulus. Egal, wo du heute bist, wie du dich heute fühlst, dieser Jesus, der das für dich getan hat, ist dir nah. In allem und überall ist er dir nah. Und wenn du ihn anschaust, wenn du dir vergegenwärtigst, was er für dich getan hat, ja, für dich, dann kann Freude in dein Herz fließen. Mitten in manchen Turbulenzen. Freude über Jesus. Alle Zeit. Nun geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, betet ohne Unterlass. Damit meint er nicht 24 Stunden am Tag, aber auch nicht nur ein paar Minuten in deiner stillen Zeit. Sondern er setzt dasselbe voraus, weil Jesus immer dir nahe ist, überall und zu jeder Zeit. Darum musst du dich nicht still hinsetzen und sagen, ich habe jetzt eine Gebetszeit, sondern er ist da. Dein ganzes Leben kann zu einem Gebet werden. Ich tue alles mit Jesus und für Jesus, weil er immer da ist. Ich kann die Dinge mit ihm besprechen, auf ihn hören, wo immer ich bin. Ob ich mir eine Gebetszeit nehme oder einfach in der U-Bahn stehe. Jesus ist da. Und dann seid in allem dankbar. Also in allem, nicht für alles. Ein wichtiger Unterschied. Letzten Sonntag haben wir den Gottesdienst ja so begonnen mit so einer kleinen Überlegenszeit, wofür wir dankbar sind. Vielleicht ist das nötig, dass wir uns nicht nur alle 5 Jahre im Gottesdienst mal 5 Minuten nehmen, sondern dass wir uns regelmäßig hinsetzen und sagen, Herr, ich will jetzt überlegen, wofür ich dankbar sein kann. Wir sind so schnell beim Nörgeln. Das ist so ein bisschen unser Naturell als Deutsche. Wir finden, was nicht geht und was schwierig ist und übersehen das, wofür wir hätten dankbar sein können. Vielleicht schreibst du dir auch so eine Dankesliste, legst du in deine Bibel rein und wenn du dann betest, nimmst du erst die Liste und sagst, Herr, ich beginne nicht mit Fürbitte, Herr, bitte mach, sondern danke, Jesus. Ich danke dir ganz konkret für das, was du mir geschenkt hast. Und wenn dich jemand fragt, na, wie geht's dir denn? Dann stöhnst du nicht gleich auf und sagst, ah, ist alles so schwierig. Sondern vielleicht sagst du ihm, ich sag dir als erstes, wofür ich heute wirklich dankbar bin. Das Gesicht wirst du in Erinnerung behalten von dem anderen. Dankbar sein. Dankbare Menschen strahlen eine Wärme und Barmherzigkeit aus. Das werdet ihr alle schon erlebt haben. Sie lassen Jesus leuchten. Darum schreibt Paulus hier, genau das ist ja der Wille Gottes an euch. Jesus leuchten lassen. Und der dritte Aspekt und letzte, Raum für den Geist Gottes schaffen. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Warum ermahnt Paulus diese Gemeinde in dieser Weise? Wenn man den Brief mal so quer liest, dann kann man feststellen, dass es in der Gemeinde, dass dort offensichtlich eine prophetische Weissagung kursierte, der Tag des Herrn sei schon da. Jesus sei schon wiedergekommen, nur noch nicht sichtbar. Also wir sehen ihn noch nicht, aber in der geistlichen Welt ist es schon passiert. Aber wenn Jesus schon wiedergekommen ist, wenn der Tag des Herrn schon da ist, warum soll ich mich noch in den Niederungen des Alltags aufhalten? Warum soll ich für meine Familie noch mühevoll sorgen? Warum muss ich einer geregelten Arbeit nachgehen? Das wäre doch alles nur sinnvolle Verschwendung von Ressourcen. Es gab Leute in Thessaloniki, die so gedacht haben. Deshalb, das habe ich jetzt nicht nochmal aufgeführt, hat Paulus so scharf gesprochen, verwarmt die Unordentlichen. Es geht gar nicht gegen Geschwister, die mit der Ordnung ihren Mut und Mühe haben. Es geht gegen die, die sagen, warum sollte ich arbeiten gehen wie alle anderen? Ich weiß doch, der Herr ist schon da. In Klammern, ich lasse die anderen für mich arbeiten, bis ich den Herrn auch sehe. Und dann sagt Paulus, stopp, Schluss. Und wenn man das als Hintergrund sieht, ist es nicht ganz verwunderlich, dass andere in der Gemeinde gedacht haben, lass mich an Land mit prophetischer Rede. Dann kommt hier sowas wieder bei raus. Und dann haben wir wieder Spannung in der Truppe. Mann, es geht doch auch einfacher, wenn wir nicht sowas unter uns hätten. Und denen sagt Paulus, löscht den Geist nicht. Achtet prophetisches Reden nicht gering. Schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Prüft stattdessen alles. An dieser Stelle, ihr Lieben, wiederhole ich mich. Macht aber nichts, weil etwas 7-mal gesagt werden muss, bis es gehört wird. Zumindest von einer signifikanten Mehrheit. Und wahrscheinlich muss es noch öfter gesagt werden, bis es verstanden wird. Also, wenn wir dem Geist Gottes und seinen Gaben Raum geben wollen, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir dabei Fehler machen. Habt ihr den Satz gehört? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir Fehler machen. Ich möchte noch sogar ein bisschen spitzer formulieren. Wir dürfen ausdrücklich Fehler machen. Wir dürfen Fehler machen. Wenn ein Kind laufen lernt, wird es vermutlich ein paar Mal hinfallen. Ist jemand von euch, der sagt, ich habe als Kind laufen gelernt, aus dem Stand, aus dem Babykörbchen, sofort in den 100-Meter-Sprint? Darf sich jetzt mal melden. Wahrscheinlich haben wir uns alle aufgeschürfte Knie, dicke Nase und sonst was geholt. Wir sind alle x-mal hingeflattert. Und, war es schlimm? Ja, es hat im Moment wehgetan. Aber dann sind wir aufgestanden. Wir hatten ja Eltern, die uns ermutigt haben. Du schaffst das, du läufst bald. Du kannst dann mit hinter mir herlaufen und irgendwann gehst du selber zum Eisladen. Und siehe da, es hat geklappt. Und je besser wir laufen konnten, umso weniger sind wir hingefallen. Mit dem prophetischen Reden ist es ganz genauso wie mit dem Laufen lernen. Nur dass wir als Deutsche so eine Mühe damit haben. Weil wir das in unserer Genetik so haben. Wir möchten es perfekt haben. Also wenn ich etwas sage, dann muss es hundertprozentig sein. Da muss der Heilige Geist es schon drei Leuten anders ins Herz gelegt haben, bevor ich den Mund aufmache, damit ich sagen kann, ja, habe ich auch gehört. Weil es so peinlich ist, etwas zu sagen, von dem ich nicht weiß, ob das jetzt der Herr ist. Etwas zu tun, von dem ich nicht überzeugt bin, ob es vielleicht aus meinem Herzen kommt oder vom Herrn. Frage, warum ist das schlimm? Da zu unterscheiden. Wenn du was Gutes tun willst, dann tu es doch einfach. Also wir Deutsche haben ein Problem, Fehler zu machen. Gott sagt, das dürft ihr ausdrücklich. Ich glaube, das ist die Lektion, die er für uns besonders an dieser Stelle bereit hat. Damit wir das überwinden und nicht Dinge zurückhalten, die er tun will. Das nennt Paulus den Geist dämpfen. Also nicht Fehler zu machen, dämpft ihn, sondern zurückzuhalten aus der Furcht vor Fehlern. Stattdessen, wenn keine Zurückhaltung und keine Skepsis nötig sind, ist also das Prüfen dran. Und schon wieder die nächste Herausforderung. Wie prüfen wir denn? Mit kritischem Blick. Im Biologiestudium habe ich gelernt, wie man Fische seziert. Lupe. Skalpell, ganz haarscharf entlang. Und irgendwann haben wir mal einen Truthahn seziert. Größeres Tier. Du musst immer ganz genau arbeiten, immer ganz genau aufpassen, dass du nicht in ein falsches Gefäß reinschneidest. Ist das die Art von Prüfen? Immer mit dem Skalpell gucken. Oh, wo, was kann ich noch trennen? Was ist falsch hier? Mit gezücktem Rotstift? Wir wollen das Haar in der Suppe finden. Ihr Lieben, wir werden mehrere Haare in der Suppe finden, vielleicht sogar viele. Das wird so sein. Wenn man eins sucht, findet man einen Büschel. Die Frage ist nur, ob das Gott meint. Ob diese Art von Prüfen uns hilft, miteinander zu lernen. Fehler, 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 Fehler. Ach, dem vertraue ich nicht mehr. Ob Gottes gute Gaben in dieser Weise Frucht wirken können, ist die Frage. Paulus rät, prüft alles, aber das Gute behaltet. Er gibt dem Prüfen eine neue Richtung. Sortiert nicht Fehlerhaftes gleich aus, so als das Hobby, alle Fehler weg, mal gucken, was bleibt. Bemüht euch nicht, mögliche Stolperstellen schon vorher ganz genau umschreiben zu können. Guckt nicht danach, was hätte besser laufen können, sondern freut euch an dem, wo ihr angesprochen werdet. Sucht das Gute und behaltet das. Dazu muss man das Gute nur sehen oder sehen wollen. Und jetzt gibt es schon wieder eine Veränderung des Blicks, wie gerade bei dem auf Jesus schauen und bei Jesus dranbleiben. Nämlich, das Gute, Ermutigende und Stärkende zu sehen und alles andere dem mal nachzuordnen. Ich sage nicht ignorieren, nur nachordnen. Das ist für uns die Revolution, für uns, die wir so ticken, wir ticken. Weil wir auch dann mal das Gute sehen. Der Geist Gottes sagt hier, sieh das Gute und auch dann mal kannst du aus dem anderen lernen. Das ist übrigens eine Entscheidung, die du treffen kannst oder du treffen musst. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und vermutlich ist das nicht damit getan, zu sagen, oh ja, ich bin tief berührt, ich treffe diese Entscheidung. Morgen wirst du sie wieder treffen, übermorgen wieder und wahrscheinlich jeden Tag 10-mal mindestens. Ich will das Gute sehen und das Gute behalten und nicht das Kritikwürdige in mir speichern und bei jeder Gelegenheit zum Besten geben. Immer wieder diese Entscheidung treffen. Aber diese Entscheidung verändert vieles. Dich selbst, die Atmosphäre, die Begegnungen mit Menschen. Sie macht dich offen für Gottes Wirken. Kleines Beispiel. Es gibt ja immer mal wieder so Warnungen vor Falschgeld. Und wenn man Falschgeld weiter verbreitet, macht man sich dummerweise auch schuldig, auch wenn man es gar nicht gemerkt hat. Wie kann ich nun Falschgeld erkennen? Das Einfache ist, du musst nicht alle möglichen Blüten auseinander dividieren können oder Kataloge zu Hause aufheben, wo du die ganzen Blüten aufgelistet hast und sie auswendig lernen. Nein, es geht viel einfacher und klarer. Du musst wissen, wie ein Euroschein sich wirklich anfühlt und wie er aussieht. Das Echte. Dann weckst du alles andere, was nicht das Echte ist, ist also nicht gut. Ganz einfache Logik. Für dieses geistliche Prinzip, was Paulus uns hier vermitteln will, schau nicht auf die Blüten im Leben deiner Geschwister. Schau auf das Echte. Also triff die Entscheidung, nicht ein Kritiker zu sein oder zu werden, sondern ein Entdecker des Guten. Denn so schaut doch wohl auch Gott auf dich, oder? Der holt nicht die Fehler aus den letzten Winkeln. Das, wo du Dinge einfach hast vorbeiziehen lassen. Wo du nicht seinen Wünschen genügt hast. Wo dein Herz hart war. Das sieht Gott alles. Aber wenn dich anschaut, sagt er, mein Kind. Meine ganze Gnade, meine ganze Liebe, die schütte ich über dich. Und du bist wunderbar, weil Jesus in dir lebt. Um Jesu willen. Um seines Blutes willen. Ihr Lieben, zum Schluss unserer Predigtreihe, und jetzt habt ihr genug ausgehalten, möchte ich euch nochmal einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Denkanstoß mitgeben. Ein Denkanstoß, ein Gedankenexperiment. Stellt euch einmal vor, wir würden für einen Monat ein Kritikfasten ausrufen. Also auf Kritik verzichten. Und stattdessen nur noch Gutes sagen. Übereinander und zueinander. Einen Monat lang. Ja, das ist eine gute Reaktion. Meine Frage wäre nur, wollen wir das in der Gesamtheit? Schaffen wir das? Es ist nur ein Gedankenexperiment. Ja? Wenn ihr davon begeistert seid, dann werden wir das mal in die Tat umsetzen. Aber heute ist nur ein Gedankenexperiment. Stellt euch das einfach mal vor in den nächsten Tagen und überlegt, was würde das denn euch kosten? Was würde es euch bringen? Was würde es bedeuten für die Menschen in eurem Umfeld? Und vermutlich werden wir dann wirklich einmal das tun. Und ich glaube, der Herr wird vieles verändern. Mutig sein, Fehler machen dürfen und das Gute behalten. So sind wir offen für den Heiligen Geist. Mutig sein, Fehler machen dürfen und das Gute behalten. Das kennzeichnet eine Gemeinde, die im Aufbruch lebt. Amen.